SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute.
Mit Clemens Wagner. Horst Seehofer ist geschockt. Das, was er im stark von der Katastrophe betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler gesehen hat, war jenseits seiner Vorstellungskraft.
Ich habe in einem langen politischen Leben mit vielen Katastrophen so etwas noch nie erlebt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz-Reporter Michael Lang hat Horst Seehofer erlebt bei seinem Besuch. Wie hat er denn gewirkt?
Ja, Bundesinnenminister Horst Seehofer war hörbar betroffen von dem, was er an der Ahr gesehen hatte. Und er sagte auch, dass die Beseitigung der Schäden ein nationaler Kraftakt werde, der Milliarden kosten werde. Er wies darauf hin, dass die Bundesregierung am Mittwoch Soforthilfen beschließen werde. Und manchmal können diese Hilfen auch ganz unerwartet sein. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die auch an die Ahr gekommen war, sprach davon, dass man jetzt möglichst schnell 2000 Handys verteilen wolle, die auch in dem teilweise zusammengebrochenen Mobilfunknetz funktionieren.
Seehofer und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe wird vorgeworfen, die Bevölkerung zu spät und unzureichend gewarnt zu haben. Der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der CDU-Politiker Armin Schuster, sagt dazu, der Katastrophenschutz in Deutschland sei gut aufgestellt. Das Warnsystem seiner Behörde sei eigentlich für den Verteidigungsfall ausgelegt. Armin Schuster.
Solange wir den nicht haben, lösen wir über dieses System nicht selbst aus, sondern bieten es den Ländern und Kommunen an, wenn sie warnen wollen. Das war jetzt vergangene Woche der klassische Fall. Ich kann Ihnen sagen, unser Warnsystem hat funktioniert in jedem einzelnen Fall. Der Deutsche Wetterdienst, die Hochwasserzentralen und die Kreisbehörden haben intensiv davon Gebrauch gemacht. 150 Warnmeldungen wurden über unser System geschickt, 16 davon mit der Warnstufe 1. Das heißt, müssen Sie sich vorstellen, wie beim Verkehrsfunk der Geisterfahrer, die Warnstufe 1 heißt eben Lebensgefahr.
Fragen wir nochmals unseren Reporter Michael Lang. Wie hat denn Innenminister Horst Seehofer auf die Vorwürfe reagiert? Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten sei zu spät gewarnt worden?
Horst Seehofer sagte, dass die Warnmeldungen ohne Probleme funktioniert hätten. Deutschland habe eine gute Warninfrastruktur. Allerdings wies er darauf hin, dass die Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kreisen in Katastrophenfällen gerade überarbeitet werde. Man müsse später über Verbesserungen reden. Jetzt gehe es erst einmal um weitere Katastrophenhilfe.
Es gibt also schwere Vorwürfe an deutsche Behörden. Eine britische Wissenschaftlerin sagt, bereits 4 Tage vor den ersten Überschwemmungen sei vorhergesagt worden, wie schlimm die Katastrophe werden könne. Diese Warnungen seien aber nicht bei der Bevölkerung angekommen. Die Wissenschaftlerin spricht in der Sunday Times von monumentalem Systemversagen. Auch in Deutschland wird über den Bevölkerungsschutz und Warnsysteme gestritten. Eine Forderung, die vielfach abgeschafften Sirenen müssten wiederkommen. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg hat darüber mit Andreas Kling gesprochen. Er ist Experte für Bevölkerungsschutz und Logistik. Erste Frage, der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster von der CDU, sagt, wir bräuchten dringend wieder Sirenen. Hätten die bei dieser Hochwasserkatastrophe Leben retten können?
Ich glaube, es ist noch zu früh, um wirklich jeden Einzelfall beurteilen zu können, ob in den einzelnen Ortschaften, sei es im Ahrtal, sei es in Nordrhein-Westfalen, ob da tatsächlich eine frühere Alarmierung, egal über welche Wege, tatsächlich Leben gerettet hätten oder wo es da Defizite gab. Aber abgesehen jetzt von der konkreten Lage ist es definitiv so, und da hat auch Herr Schuster recht, dass derzeit noch die Sirene, und ich rede hier von sehr modernen Sirenen, die nicht nur Sirenensignale übermitteln können, sondern auch noch Lautsprecherdurchsagen ermöglichen, dass die wirklich das erste Mittel der Wahl sind, um die Bevölkerung vor entsprechenden Gefahren zu warnen und dann auch in einem zweiten Schritt über Handlungsalternativen oder Maßnahmen zu informieren.
Aber sind wir damit ausreichend ausgestattet in Deutschland?
Nein, leider nicht. Man hatte bis zum Ende des Kalten Krieges, zumindest in Westdeutschland, aber auch in großen Teilen Ostdeutschlands, ein funktionierendes Sirenennetz. Diese Sirenen sind nach Ende des Ost-West-Konflikts aus den Händen des Bundes in die Verantwortung der Kommunen und Landkreise übergegangen. Viele Kommunen, Landkreise haben auch aus Kostengründen diese Sirenen abgebaut. Hier gibt es definitiv auch Defizite, beziehungsweise die flächendeckende Abdeckung ist nicht mehr gewährleistet.
Ich würde gerne nochmal an diesem Punkt Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe festhalten. Armin Schuster verteidigt seine Behörde und sagt, nein, da hätte die Behörde nicht versagt. Aber es ist ja ein Reformprozess im Katastrophenschutz in Gange, spätestens, glaube ich, seit vergangenem Herbst. Das heißt, es war ja allen Beteiligten klar, dass es da scheinbar nicht zu 100% zu funktionieren scheint.
Ja, das ist auch definitiv klar. Ich würde zwar hier nicht so weit gehen wie die britische Kollegin und von einem enormen Systemversagen ausgehen, aber es hat zumindest in Teilen die Warnung der Bevölkerung nicht funktioniert. Aber noch einmal, ob das jetzt wirklich an der Stelle in der Kette von den Wetterdiensten zum BBK und dann über die Warn-Apps hin zur Bevölkerung, woran tatsächlich die Fehler waren, da liegen mir keine Kenntnisse vor. Generell kann aber gesagt werden, es ist nicht nur die Technik. Und selbst wenn die Warnung über MOVAS weitergegeben wurde, es liegt dann logischerweise an den Landkreisen, an den Kommunen, diese Warnhinweise, die durch die Wetterdienste oder auch durch das BBK kommen, entsprechend zu bewerten und dann natürlich auch in Handlungsanweisungen bzw. Bevölkerungsschutzaktivitäten umzusetzen.
Aber werden vielleicht auch solche Warnungen nicht ernst genug genommen? Also auch wir im Radio haben ja gewarnt. Und sind wir es einfach nicht gewöhnt, sowas ernst zu nehmen?
Das ist sicherlich auch ein Problem. Fachleute nennen das diese Risikokommunikation. Die muss deutlich verstärkt werden. Neben allen technischen Systemen zur Alarmierung, zur Informationsweitergabe, muss im Endeffekt natürlich jeder Bürger, jede Bürgerin diese Informationen, dort wo sie betroffen sind, auch umsetzen. Es reicht natürlich nicht die Warnung vor einem Hochwasser, wenn man dann nicht weiß, dass man dann am besten nicht in den Keller geht oder nicht schon in eine überschwemmte Straße noch mit dem Auto weiterfährt. Also auch da muss deutlich mehr gemacht werden hin zu einem modernen Bevölkerungsschutzsystem. Man muss die Bevölkerung da viel, viel stärker mitnehmen.
Andreas Kling, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Gerne.
Wir haben es gehört, Sirenen gibt es nicht mehr so viele wie früher oder sie funktionieren nicht mehr. Stattdessen gibt es Apps, sie sollen die Bevölkerung jetzt warnen. Tobias Koch aus der Umweltredaktion von SWR1 Rheinland-Pfalz, welche Apps gibt es denn?
Also es gibt zwei große Apps, die vor Gefahren warnen können. Das ist zum einen NINA, die App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, und zum anderen KATWARN, eine App der Fraunhofer Gesellschaft. Beide warnen uns vor sämtlichen Gefahrenlagen, das können zum Beispiel Großbrände, Bombenentschärfungen, ausgetretene Gefahrstoffe oder eben auch Unwetter sein. Wenn man sich also eine Warn-App holen möchte, dann empfehle ich eine der beiden. Da gibt es auch keinen großen Unterschied. Und wer sich ausschließlich vor Unwettern warnen lassen möchte, der kann sich zum Beispiel die App Warnwetter vom Deutschen Wetterdienst holen. Hier werden alle Unwetterwarnungen eingepflegt und man wird dadurch frühzeitig gewarnt.
Und was muss ich bei der Nutzung dieser Apps beachten?
Wichtig ist, und das gilt für alle drei Apps, dass die Standortfreigabe aktiviert ist. Meist fragt die App das auch beim ersten Start direkt ab, denn man kann zwar einen oder mehrere Orte angeben, für die man Warnungen erhalten möchte, aber das bringt einem natürlich nichts, wenn man unterwegs ist, zum Beispiel im Urlaub oder irgendwo zu Besuch. Sobald man aber seinen Standort freigibt, warnt die App einen vor Gefahren genau da, wo man gerade ist. Der zweite wichtige Punkt, die Push-Nachrichten, also die Benachrichtigungsfunktion, muss aktiviert sein. Denn nur so können die Apps uns auch richtig warnen. Wer keine Push-Berechtigung erteilt, der bekommt auch keine Warnung angezeigt. Da müsste man die App dann immer aufmachen und aktiv nach Warnungen schauen. Das würde vermutlich keiner von uns regelmäßig machen.
In der Krise rücken die Menschen zusammen. Die Hilfsbereitschaft für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe ist enorm. An vielen Stellen sind Unmengen an Sachspenden zusammengekommen. So viel, dass es jetzt schon heißt, stopp, bitte erstmal keine Sachspenden mehr. SWR1-Moderatorin Claudia Deeg hat darüber mit Christel Neff vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen gesprochen. Erste Frage, wann sind Geldspenden besser als Sachspenden?
Geldspenden sind grundsätzlich besser als Sachspenden, weil sie einfach wesentlich flexibler und damit auch effizienter eingesetzt werden können. Sachspenden geben einfach die Richtung schon vor. Und wenn Sachspenden nicht ausdrücklich auf Aufruf von Organisationen oder nach vorheriger Absprache erbeten werden, dann können Organisationen mit Sachspenden einfach weniger anfangen und umgekehrt eben mit Geldspenden die Bedarfe wesentlich besser decken.
Das heißt, Sie haben gesagt, Geldspenden sind flexibel einsetzbar, zum Beispiel?
Geldspenden sind einsetzbar, für welche Bedarfe auch immer auftreten. Das ganze Ausmaß dieser Wetterkatastrophe ist ja noch gar nicht absehbar. Und das heißt, Hilfsorganisationen müssen zum Teil auch schauen, wo zahlen beispielsweise Versicherungen, wo greift die öffentliche Hand ein mit Hilfestellungen und wo sind Bedarfe überhaupt nicht gedeckt und wo macht es Sinn, dass eben Menschen, die sich solidarisch zeigen mit Geldspenden, dass das Geld dort verwendet wird.
Spielt vielleicht jetzt auch eine Rolle die Spendenbereitschaft, die ja auch ganz toll ist, was Geldunterstützung angeht, die aber über die nächsten Monate auch aufrecht zu erhalten, denn das Geld wird ja über einen langen Zeitraum benötigt.
Also da haben Sie sicherlich recht. Es spielt auch eine Rolle, dass jetzt natürlich auch schon Hilfsorganisationen beispielsweise vor Ort tätig sind, noch bevor überhaupt Spendenaufrufe aufgekommen sind und Spenden getätigt wurden. Und die setzen jetzt schon mal Mittel ein, die gehen in Vorleistung und müssen natürlich ihre Töpfe auch wieder auffüllen. Auch um dann, wie Sie das schon sagten, vielleicht einen langen Atem zu haben und damit auch Bedarfe zu decken, die eben erst über Monate hinweg zutage treten.
Wie kann denn darauf geachtet werden, dass das Geld auch dort ankommt, wo es wirklich gebraucht wird?
Also seriöse Organisationen haben natürlich einfach diese Kompetenz zu analysieren, zu schauen, wer ist bedürftig, überprüfen, dass keine Mehrfachleistungen erhalten werden, sich untereinander abzusprechen, mit öffentlichen Einrichtungen sich kurz zu schließen, also zu vernetzen und eben all das zu überprüfen, damit das Ganze eben effizient die Hilfe auch geleistet wird.
Wenn jetzt noch der ein oder andere zögert, der schlichte Überweisungsbeleg reicht doch, um es steuerlich absetzen zu können, oder?
Zögern sollte man da nicht, richtig. Also bis 200 Euro reicht eben der Überweisungsbeleg an eine Organisation, die als steuerbegünstigt anerkannt ist. Und wer da Orientierungshilfe haben möchte, kann sich gerne zum Beispiel auf der Website des DZI erkundigen nach seriösen Hilfswerken, die eben zu zweckgebundenen Spenden für diese Katastrophe aufrufen. Und derjenige weiß dann auch, dass sein Geld dort in sicheren Händen ist.
Vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen, Christel Neff. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Geldspenden geht über uns. Konten finden Sie auf swr1.de und wir schenken Ihnen dafür weiterhin einen Musiktitel. Das Formular dazu gibt's auf swr1.de. Auch in der Region Trier ist nach dem Wochenende natürlich noch keine Ruhe eingekehrt nach der Hochwasserkatastrophe. Die Aufräumarbeiten sind in vollem Gang, viele Menschen sind obdachlos. SWR1, Rheinland-Pfalz-Reporterin Anna-Karina Blessmann. Wie ist die Situation?
Im Moment muss teilweise nachgelaufenes Wasser aus den bereits ausgepumpten Kellern herausgeschafft werden, weil es aus den feuchten Wänden nachläuft. Und auch weiterhin werden kaputte Möbel und anderer Unrat, den die Menschen aus ihren Häusern geschafft haben, von den Straßen abtransportiert. Das ist eine ziemliche Herausforderung für den zuständigen Abfallzweckverband hier. Der habe schon jetzt mehr Sperrmüll als sonst in einem Jahr angesammelt. 14.000 Tonnen. Die Müllabfuhr schiebt teilweise Doppelschichten und kann da auch gut Hilfe gebrauchen. Freiwillige sollen sich aber nach wie vor anmelden, bevor sie in die betroffenen Gebiete kommen. In Trier und den Kreisen stehen dafür Bürgertelefone zur Verfügung.
Wo gibt es denn jetzt noch die größten Probleme?
In der Region Trier gibt es ja bisher zum Glück keine Toten, immer noch werden aber Vermisste gemeldet. Bei der Polizei Trier gingen rund 140 solcher Meldungen ein. Bisher müsse davon noch nach 6 Personen gesucht werden. Darunter auch ein 71-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, der zuletzt am Donnerstag auf einem Campingplatz in Prüm gesehen wurde. Die kleine 100-Einwohner-Gemeinde Echtershausen ist nach wie vor nur über Feldwege zu erreichen, weil die Hauptzufahrtsstraße vom Wasser weggespült wurde. Sie soll bis Donnerstag wieder befahrbar sein. Es gibt allerdings auch gute Nachrichten aus dem Krankenhaus Trier-Ehrang. Dort besteht keine Explosionsgefahr. Ein 4 Tonnen schweres MRT war von den Wassermassen zerstört und einen halben Meter verrückt worden. Das noch enthaltene Resthelium darin könne aber nicht explodieren, weil die Sicherheitssysteme standhalten. Das sagte die Herstellerfirma nach einer Untersuchung.
Wie geht es den Menschen, die ganz persönlich vom Hochwasser betroffen sind?
Viele machen sich Sorgen, weil sie keine Elementarversicherung haben. Nach und nach zeigt sich auch erst das ganze Ausmaß der Zerstörung. Fliesen, die sich ablösen, abblätternder Putz, aufgequollenes Parkett. Außerdem ist der ganze Schlamm vielerorts mit ausgelaufenem Heizöl versetzt. Betroffene in Metzdorf an der Sauer berichten, dass sie immer noch nicht den Strom anschalten können, weil sie nicht wissen, ob Wasser in die Kästen eingedrungen ist. Bei einigen Nachbarn habe es kleine Brände gegeben, weil die den Strom zu früh wieder angestellt hätten.
Die Hochwasserkatastrophe ist auch die Stunde der Politiker. Das ist immer so, aber in einem Jahr mit Bundestagswahl hat das nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Manchmal ist von Gummistiefelwahlkampf die Rede. Medien und wohl auch Betroffene schauen genau hin. Gilt der Besuch im Katastrophengebiet der eigenen Profilierung? Oder geht es um ernstzunehmende Zeichen der Solidarität, des Mitgefühls, des Sich-Kümmerns? Der bayerische Ministerpräsident Söder legt einer weinenden Frau die Hand tröstend auf die Schulter. Kanzlerin Merkel stützt beim Besuch im rheinland-pfälzischen Ort Schuld Ministerpräsidentin Dreyer. Und NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat Laschet lacht, während Bundespräsident Steinmeier Trost spendet.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Der Kommentar.
Die Meinung von SWR1-Korrespondent Uwe Lüb.
Er habe kein Wort von Steinmeier verstehen können, sagt Laschet später, und dass es ihm leid tue. Dabei könnte man es bewenden lassen und sich wieder den wirklich wichtigen Dingen zuwenden, konkret der Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe. Aber das wird dem Fauxpas, dem Aussetzer der Situation, nicht gerecht. Zu grob ist der Fehltritt, zu fadenscheinig der Versuch einer Entschuldigung. Es spielt keine Rolle, ob Laschet Steinmeier verstehen konnte oder nicht, denn man muss kein Politprofi sein, um zu ahnen, was der Präsident sagen würde in so einer Katastrophe. Und man muss kein Ministerpräsident, Parteichef oder sogar Kanzlerkandidat sein, um zu wissen, dass an so einem Ort, in so einer Lage jeder mit im Bild sein kann, der nur wenige Meter hinter dem Präsidenten steht. Es geht nicht um ein Lächeln, Laschets, eine falsche Körperhaltung oder gar Benimmpolizei. Es geht um Glaubwürdigkeit und Authentizität, Echtheit. Mag sein, dass bei Laschet nach Tagen im Katastrophengebiet und vielen Berichten des Leids ein Ventil nachgegeben hat, Druck entweichen musste. So ist das ja manchmal bei uns Menschen. Aber so sah es nicht aus. Kein Abwenden, kein Schamgefühl war zu erkennen. Und das macht den Vorfall so peinlich, so deplatziert und für die Betroffenen in den Flutgebieten unerträglich. Was das über Laschets Eignung fürs Kanzleramt aussagt, muss jede und jeder für sich entscheiden. Hier nur so viel. Angela Merkel passiert sowas nicht.
Der Kommentar von Uwe Lüb.
Thema heute, täglich von Montag bis Freitag in SWR 1 Rheinland-Pfalz.